Guten Morgen auch von mir. Als wir am Anfang des Sommers hatten wir als Familie überlegt, was sind denn so Dinge, die wir im Sommer unbedingt machen wollen? Weil wir haben die Erfahrung gemacht, so ein Sommer ist unheimlich schnell vorbei und jetzt ist der Winter da, wenn es nach mir gehen könnte, auch schon wieder gehen. Und wir waren uns einig, also hauptsächlich ich war mir einig und meine Familie durfte nicht widersprechen, einen Tag müssen wir zusammen in den Bergen verbringen und wir wollen ganz hoch hinaus. Ein Tag zusammen in die Berge wandern gehen. Das hatten wir uns vorgenommen. Und dann kam die erste Woche und dann war Pfingsten und dann waren wir im Urlaub und dann kam schlechtes Wetter und dann hatten wir Verpflichtungen hier, Verpflichtungen dort, Termine da, Familienfeier hier und dann war wieder schlechtes Wetter. Ich weiß noch, wir waren bei meiner Schwester in Frankfurt zu Besuch und es war herrliches Wetter und es war so schön, meine Schwester zu besuchen und immer im Hinterkopf war dieser Gedanke, aber du wolltest doch noch einen Tag in die Berge und jetzt wäre so schönes Wetter gewesen, du hast es wieder nicht geschafft. Und dann war der Höhepunkt meiner Frustration, war dann Mitte September, als dann wirklich nochmal so ein schönes Wochenende war und ich die ganze Woche auf der Arbeit, ich sag, oh, das Wetter soll gut sein, ich habe mir schon Pläne gemacht, wo fahren wir hin? Und ich habe leider zu spät mit meiner Frau darüber gesprochen, über meine Pläne, sonst hätte sie mir früher sagen können, dass wir Termine haben am Wochenende und dass wir nicht in die Berge gehen können. Und ich hatte mich so sehr drauf gefreut. Und ich war wirklich, wirklich tief frustriert. Und dann kam der 3. Oktober. Feiertag. Nichts geplant. Es war zwar kalt, aber trotzdem sonnig angesagt. Und es gab keine Widerrede. Ich bin morgens aufgestanden zum Bäcker, Brötchen geschmiert, die Familie musste ins Auto. Eine Stunde im Stau gestanden, auf dem Weg ins Allgäu. Ganz egal, wir mussten in die Berge. Und ich bin ausgestiegen aus dem Auto und stand auf dem Wanderparkplatz vor mir die Berge. Und ich konnte nicht anders, als aus vollem Leibe zu brüllen und zu jubeln und zu schreien. So sehr habe ich mich gefreut. Der ganze Sommer hat sich diese Erwartung aufgebaut und diese Frustration. Und ich stand da und ich habe gejubelt und geschrien. Meine Kinder haben mich dann höflich darauf aufmerksam gemacht, dass auch andere Menschen da sind und dass es peinlich ist und ich mich zusammenreißen soll. Aber das war mir in diesem Moment einfach egal. Ich habe mich so gefreut und ich habe noch ein paar mehrmals an diesem Tag. Das ist die falsche Foliensatz. Kriegen wir den richtigen noch hin? Ich habe euch nämlich ein Bild mitgebracht von mir auf dem Berg. Da! Ich habe nicht nur einmal gejubelt an diesem Tag, sogar öfter. Zwischendurch und vielleicht ein bisschen leiser. Unten, oben, ganz oben, auf dem Weg nach unten wieder. Und als wir unten wieder ankamen, habe ich auch noch mal gejubelt. Das war für mich wirklich ein herrlicher Tag. Und wir haben uns fest vorgenommen, fürs nächste Jahr, dass wir es vielleicht hinkriegen, nicht erst am 3. Oktober wieder in die Berge zu gehen. Ich habe an diesem Tag Freude pur erlebt. Und wisst ihr was? Die Bibel ist auch voll von Freude pur. Voll von Freude pur. Ich habe euch ein paar Bibelverse mal rausgesucht. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt heute schon darf. Es fängt ja in der Weihnachtsgeschichte an. Freut euch, sagt der Engel. Ich verkünde euch große Freude. Petrus spricht einmal von sogar einer unaussprechlichen Freude. Das kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich konnte das auch nicht so richtig in Worte fassen, außer in einem lauten Jubelschrei. Die Bibel ist voll von Freude. Es ist ein Freudenbuch von vorne bis hinten. Auch wenn es zwischendurch natürlich andere Töne gibt. Und die wird es auch heute in diesem Bibeltext geben, den wir betrachten. Aber am Ende des Tages, unterm Strich, ist die Bibel ein Freudenbuch. Und manchmal finde ich das ein bisschen schade und traurig, dass wenn ich die Bibel lese, dass das manchmal so nüchtern ist, so sachlich. Und dass da manchmal, bei mir zumindest, so wenig von dieser überbordenden, von dieser Emotionalität, von dieser Freude, die einen Jubelschrei ausbricht, dass da manchmal so wenig bei mir ankommt. Ich habe überlegt, ob wir das mal zusammen üben, so mal ein bisschen Freudeschrei. Aber das machen wir vielleicht mal anders mal. Aber vielleicht eine Hausaufgabe darf ich euch mitgeben. Dass wir uns mal auf die Suche machen, und das ist mein erster Anliegen heute Morgen, dass die Freude, die in der Bibel steckt und die wir vielleicht auch heute Morgen noch zusammen entdecken, dass wir die mal ankommen lassen in unserem Herzen. Ich bin jemand, wenn ich mich freue, manchmal muss das raus, manchmal muss ich hüpfen, manchmal muss ich rennen und manchmal muss ich schreien. Aber das darf auch mal sein und es muss auch mal sein, dass diese Freude sichtbar wird, dass sie real wird und erlebbar wird und spürbar wird und sichtbar wird. Denn es ist alles nicht nur so freudig, nicht nur so neutral, nicht nur so sachlich und nicht nur so theologisch. Und wenn wir so diesen Römerbrief durchlesen in letzter Zeit gemeinsam, in den Kleingruppen oder hier im Gottesdienst zusammen, da hat man manchmal schon den Eindruck jetzt in den ersten Kapiteln, dass das alles sehr ernst ist. Da wird viel von Schuld gesprochen, von Gerechtigkeit, da wird viel gesprochen von Gesetz. Immer mal wieder blinkt es auf, dass da noch mehr ist. Aber wir müssen uns manchmal immer wieder erinnern, dass das ja eine Freudenbotschaft ist. Und jetzt sind wir im Kapitel 5 angekommen, auf unserer gemeinsamen Reise durch den Römerbrief. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen dahin, dass dieses ganze theologische Vorgeplänkel, das ganze Erklären, das ganze Verstehen, das ganze in sich aufgreifen, um was es da alles geht, dass es Paulus so ein bisschen zumindest in einem Freudenschrei mündet. Und vielleicht lesen wir mal diesen Bibelvers zusammen in diesem Ton. Das ist der Klicker, der macht heute zu viel. So, jetzt hat Kapitel 5, da sind wir angekommen. Und da schreibt Paulus Folgendes. Nachdem er das alles erklärt hat, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. All das, was Paulus erklärt hat, die letzten Kapitel. Dass jeder Mensch vor Gottes Angesicht nicht bestehen kann, dass wir ungerecht sind von uns rein, dass wir auch nicht viel dafür tun können, um das anders zu machen. Dass Jesus das gemacht hat, dass uns Gerechtigkeit geschenkt wird aus Glauben. All das mündet jetzt in diesem Freudenschrei und auch wenn man es vielleicht nur erahnen kann, das ist ein Freudenschrei. Wir sind jetzt nun gerecht, gerecht erklärt. Erklärt, es ist vorbei, da gibt es keine Diskussion mehr, kein Wenn und Aber und Hin und Her. Nein, wir sind gerecht erklärt. Was für eine große Erleichterung, was für eine große Last, die abfällt. Wir sind nicht mehr im Clinch, im Zwietracht, im Streit mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben freien Zugang zu ihm. Und dass wir jetzt nun mit voller Hoffnung dieser Ewigkeit entgegengehen dürfen. Dem ewigen Leben, dass wir bei Gott sein dürfen, in seine Herrlichkeit, in seine Ewigkeit. Das erfüllt uns mit Freude und Stolz. Sagt Paulus, und ich wünsche mir so sehr, dass es Realität wird bei mir in meinem Leben und für jeden von uns heute Morgen. Dass wir immer mal wieder an einen Punkt kommen, wo die Freude so groß wird, dass wir nur jubeln können. Voller Dankbarkeit, dass Jesus alles für uns gemacht hat und dass wir für gerecht und für gut empfunden wurden und erklärt wurden für Gott. Und es ist schon angeklungen heute Morgen, dieser letzte Sonntag vor dem Advent, ist der Ewigkeitssonntag. Ein Sonntag, wo wir auch bewusst den Blick in die Ewigkeit richten, wo man auch bewusst nochmal an die verstorbenen Geschwister sich erinnert. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen das auch so Tradition, vielleicht geht der eine oder andere auch heute nochmal an ein Grab. Und auch da möchte ich diese Botschaft, diese Freudenbotschaft ganz klar formulieren. Wir, die wir hier sind heute Morgen und die wir an unseren Herrn Jesus Christus glauben, wir erleben das, was Paulus sagt, voller Hoffnung gehen wir diesem ewigen Ziel entgegen, dass wir einmal bei unserem Herrn sein dürfen. Und bei aller Traurigkeit, die vielleicht heute da ist und bei aller Trauer, die da ist, dass wir jemanden vermissen, der uns lieb ist. Dass wir jemanden kennen, der aus unserer Perspektive hat zu früh gehen müssen. Dürfen wir uns mit unseren Geschwistern, mit denen, die auch ihr Herz an Jesus hängen, freuen. Dass da, wo wir noch hingehen, dass sie dort schon angekommen sind. Und mein Wunsch ist, dass auch heute, da wo Traurigkeit ist, dass Jesus diese Traurigkeit durch in Freude verwandeln kann. Weil das wahr ist. Wir springen mal ein paar Verse nach vorne. Vers 8. Da erklärt Paulus jetzt noch mal ein bisschen mehr im Detail, wie denn das jetzt noch mal passiert ist. Warum wir Frieden mit Gott haben und warum wir gerechtfertigt sind. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch erwiesen, so schreibt Paulus, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja jetzt schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Wie passiert es? Und es macht Paulus ganz klar und ganz deutlich, diese Versöhnung, dieses gerecht gesprochen werden, ist kein einfaches Schwamm drüber. Das ist nicht einfach so, passt schon. Das würde Gottes Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Und dass Paulus hier von einem Gotteszorn spricht, ist auch nicht einfach so dahergesagt. Gott lässt nicht einfach fünfe gerade sein. Sein Zorn, dass die Menschen, dass wir uns auflehnen gegen ihn, dass wir in Rebellion gegen ihn leben, dass wir unserem Gewissen nicht vertrauen, dass wir da nicht richtig hingucken draußen in der Schöpfung. All das, was Paulus erklärt hat die letzten Wochen, die letzten Kapitel, dass wir seine Gesetze nicht befolgen. Das macht ihn zornig und das macht ihn wütend. Und es ist nicht einfach damit getan, zu sagen, ist schon in Ordnung. Jesus Christus, Gottes Sohn, stirbt am Kreuz. Und erlebt und spürt den Zorn Gottes. Er nimmt das auf sich, was ich hätte tragen müssen. Ich bin gerecht und versöhnt mit Gott, nicht weil Gott der Klügere ist und nachgibt oder so, sondern weil Jesus am Kreuz stirbt. Weil er sein Blut vergießt und weil er seinen Leib hat schänden lassen, deswegen bin ich gerecht. Deswegen kann ich Versöhnung mit Gott empfangen. Und es passt auch zusammen mit dem, was Paulus davor erklärt hat. Es hat aber jetzt auch nichts damit zu tun, was ich mache und was ich so tue. Es ist vollkommen unabhängig davon. Ich habe euch mal das in drei Stichworten aufgeschrieben. Ich bin gerecht gemacht ohne Leistung. Ich bin gerecht nicht, weil ich etwas gebracht hätte, weil ich irgendetwas tun könnte, um mir das zu verdienen. Ich bin gerecht ohne Leistung. Alles, was notwendig ist, hat Jesus getan. Ich bin gerettet. Das ist die Konsequenz. Ich bin gerettet ohne Bedingungen. Und das muss ich auch so sagen. Nicht nur Bedingungen in die Vergangenheit, sondern auch Bedingungen in die Zukunft. Es ist keine Gerechtsprechung auf Bewährung. Nach dem Motto, Sebastian, jetzt bist du mal gerecht, aber schau zu, dass es jetzt besser wird. Und nur wenn du es schaffst, ab sofort besser zu leben und dieses und jenes in deinem Leben abzustellen, nur dann erhalte ich meine Gnade aufrecht, meine Gerechtigkeit. Das ist in keinem Wort erwähnt. Im Gegenteil, ich bin gerecht, das ist fest, ich bin gerettet, das steht fest. Diese Hoffnung ist unumstößlich. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Friedensschluss mit mir ist ohne Bedingungen. Ich kann es mir nicht erarbeiten, aber ich kann es auch nicht verlieren. Und wir sind versöhnt ohne Nachtragen. Ich weiß nicht, wie euch das in den menschlichen Streit manchmal so ist. Das ohne Nachtragen ist manchmal wirklich schwer umzusetzen im Alltag. Dass man sich versöhnt und dass nichts mehr da ist, dass wirklich nichts mehr da ist, wo man sagt, wo man so ein halbes Jahr später noch drüber nachdenkt und sagt, na, aber damals hast du doch und so. So ist Gott nicht. Ohne Nachtragen. Gott nimmt dir nicht übel, was war. Gott ist nicht sauer. Das hat alles Jesus getragen. Das ist alles abgeglichen, das ist alles abgegolten, das ist alles erledigt. Du bist versöhnt mit Gott und er hält dir nichts vor. Er trägt dir nichts nach. Ist das nicht Grund zu Jubel? Ist das nicht Grund zu Freude? Es liegt nicht an mir. Alles hat Jesus gemacht. Und es ist vorbei, es ist zu Ende, es ist ein für alle Mal geregelt. Können wir nochmal? Paulus schreibt weiter, es ist aber nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt. Nochmal Stolz und Freude. Nicht nur diese Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott zu sein und dass wirklich alles geregelt ist zwischen uns, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Ich habe mal eine Frage. Hat es einmal in der Geschichte der Menschheit schon funktioniert, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, gebt euch die Hand und vertragt euch. Und dass dann wieder alles gut ist. Ich würde mal diese These aufstellen, das hat noch nie wirklich funktioniert. Mag sein, dass der akute Streit vielleicht mit einem Pflaster so gekittet ist, jetzt gebt euch die Hand und vertragt euch wieder. Richtiger Friede, was ich sagen will, ist richtiger Friede. Ist nicht was, was jemand von außen sagen kann, so das passiert jetzt. Das ist jetzt da, jetzt gebt euch die Hand, vertragt euch wieder und gut ist. Richtiger Friede passiert im Miteinanderleben und in der Beziehung miteinander. Im echten Leben, nicht nur in dieser Situation oder nicht nur, dass einer von euch sagt, ja, jetzt ist alles gut, jetzt ist wieder Friede. Das ist kein echter Friede. Echter Friede ist im Leben. Wenn wir aus irgendeinem Grund am Abendessenstisch ein richtig tolles Gespräch mit unseren Kindern haben und am Ende des Gesprächs sagen, so Kinder, jetzt geht mal nach oben, macht euch Bett fertig und sie einfach friedlich miteinander spielen, Klammer auf, weil sie wissen, je länger sie friedlich zusammen sind, desto größer die Chance, dass wir sie vergessen, Klammer zu, dann ist Frieden. Nicht, weil im Streit ich daherkomme und sage, gebt euch die Hand und vertragt euch wieder. Da passiert kein Frieden. Frieden ist, wenn die Beziehung gut ist, wenn die Beziehung intakt ist, wenn sie miteinander leben, miteinander spielen, aufeinander Rücksicht nehmen, auf den anderen eingehen, aufeinander achten, dann ist Frieden. Zugegeben, in der Familiensituation ist es manchmal trotzdem noch ein bisschen brüchig. Aber das erklärt hier Paulus. Dieser Frieden, den Gott uns schenkt, dass wir mit Gott versöhnt sind, das ist nichts, was man irgendwie einfach so sagt, sondern das ist etwas, was sich im Leben erprobt und erarbeiten muss und was erlebt werden muss. Dieser Frieden, die Tatsache, dass wir in Beziehung treten können mit Gott, dass wir mit ihm leben können, dass wir Tag ein, Tag aus mit ihm reden können, die Dinge besprechen können, dass wir sein Eingreifen, seine Wundertaten in unserem Leben erleben dürfen. Das ist dieser Frieden mit Gott. Paulus hat es auch in diesem ersten Vers geschrieben, dass wir Zugang haben zu ihm, dass wir zu Gott kommen dürfen, dass wir mit ihm reden dürfen. Das ist dieser Friede mit Gott. Und nochmal, ich möchte es nochmal wiederholen, auch wenn es langweilig ist. Es ist trotzdem nicht wegen uns. Es ist trotzdem nicht wegen mir. Also es liegt nicht an mir, diesen Frieden zu erhalten. Dieser Frieden ist da. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, eine Aufforderung an uns, immer wieder diesem Frieden nachzujagen und ihn immer wieder auch zu suchen, den Frieden mit Gott auch im Alltag. Und jetzt könnten wir an dieser Stelle Schluss machen und wir würden uns freuen und mit einem Jubelschrei nach Hause gehen. Und trotzdem sagt Paulus, eine Sache ist da noch, die ich sagen muss, und das ist eingebettet in diese Bibelverse, die ich jetzt bisher gerade vorgelesen habe, dass man diesen Frieden erlebt und durchleben muss, das zeigt sich manchmal auch in schwierigen Momenten. Und in Momenten, die herausfordernd sind. Und das, sagt Paulus, muss er auch erwähnen und erzählen. Und das kommt hier in diesen Versen, die hier zwischendurch Vers 3 bis 5 sind. Nicht nur das, eine Sache muss ich noch sagen, sagt Paulus. Selbst in den Bedrängnissen rühmen wir uns, weil wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt auch die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen. Paulus formuliert, und es ist auch spannend, dass diese Wiederholung, sich rühmen, also was ich vorher, die andere diese Übersetzung vorher mit Stolz und Freude erfüllt sein, ist das Gleiche, was er hier verwendet, sich dessen rühmen, sich einer Sache rühmen. Und er sagt, wir sollen uns auch mit Freude und Stolz erfüllt sein und uns dessen rühmen, dass wir in Bedrängnisse geraten. Mit den gleichen Worten, mit denen wir uns freuen über die Gerechtigkeit, die Gott uns zuschüttet und über den Frieden, den wir mit Gott haben. Genauso. Und ich glaube, das ist genau deswegen, weil sich darin zeigt, ob wir diesen Frieden mit Gott gut geschlossen haben, ob wir diesen Frieden mit Gott immer wieder uns erarbeiten und dranbleiben. Und ob auch wir mit Gott Frieden schließen, wenn wir auch in Bedrängnissen, in Nöten, in Zweifel, in Situationen, die uns an den Rand bringen, dessen, was wir glauben und ertragen können, dass wir auch da mit Freude und Stolz erfüllt sind, weil Gott bei uns ist, weil Gott uns nicht alleine lässt und weil diese Hoffnung auf das ewige Leben immer noch größer ist. Bei den ersten Christen war diese innere Haltung so groß, dass sie sich gefreut haben darüber und das irgendwie sie wirklich mit Stolz erfüllt hat, wenn sie haben leiden dürfen, deswegen, weil sie eben Christen sind. Deswegen, weil sie sich entschieden haben, diesen Jesus nachzufolgen und viel haben erdulden und Dinge in Kauf nehmen müssen, auch ausgeschlossen zu sein aus Familien. Natürlich auch Verfolgung und Leid, manchmal auch Armut. Genau deswegen, weil sie Jesus nachfolgen. Und sie haben sich darüber gefreut, sie haben es als eine Ehre empfunden. Und das ist das, was Paulus hier ganz besonders vor Augen hat. Und das ist diese innere Herzenshaltung. Paulus benutzt jetzt hier diese drei Dinge, die aufeinander aufbauen. Das erste, Bedrängnis. Und ich habe hier nochmal Jesus-Worte drunter geschrieben. Jesus sagt das auch. Es ist nicht nur Paulus, der das sagt, auch Jesus. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Das ist nur ein Beispiel. Ich hätte noch drei andere nehmen können. Jesus redet auch davon, dass wir in dieser Welt in Bedrängnis geraten, in Situationen geraten, die uns an den Rand dessen bringen, wo auch unser Glaube herausgefordert wird. In dieser Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Geduld. Dieses Wort, was hier steht, bedeutet ein bisschen sowas wie darunter bleiben, unter etwas bleiben, etwas, auch eine Last, die man hat, zu tragen. Und es hat mich so an dieses Jesuswort erinnert. Nehmt auf euch mein Joch, nehmt auf euch meine Last, sagt Jesus. Ja, er fordert von uns, Dinge zu tragen. Und das wirkt Bewährung. Und hier habe ich ein Jesuswort rausgesucht aus der Offenbarung. Wer besteht, also wer bis zum Ende durchhält, wer tragt, wer erträgt, wer geduldig bleibt, der wird mit mir zusammen auf dem Thron sitzen, sagt Jesus. Das ist diese Bewährung, von der Paulus hier redet und durch die unsere Hoffnung stärker wird. Und deswegen dürfen wir uns freuen über Bedrängnisse, weil sie dazu dienen, dass unser Glauben stark wird, dass unser Glauben sich am Leben bewährt, dass unser Frieden mit Gott sich am Leben erprobt und reift und größer und stärker und tiefer wird und dass unser Glauben und unsere Hoffnung auf den Thron Gottes, den wir besteigen dürfen, immer größer und immer fester wird in unserem Leben. Frieden mit Gott bedeutet nicht Frieden mit dieser Welt. Frieden mit Gott bedeutet nicht, dass uns immer alles glatt geht. Frieden mit Gott bedeutet nicht, dass er uns keine schweren Lasten manchmal zu tragen gibt. Ich habe ein Wort von Dietrich Bonhoeffer gefunden, das mich sehr bewegt hat und das genau diese Gedanken nochmal sehr scharf, sehr spitz formuliert. Und ich mute uns das zu, weil ich glaube, dass da viel Wahrheit drin steckt. Bonhoeffer schreibt in einer Predigt zu genau diesem Bibeltext Folgendes. Wer Trübsal, wer Verzicht, Not, Verleumdung, Gefangenschaft in seinem Leben nur hasst, der mag sonst vom Kreuz mit noch so großen Worten reden. Er hasst das Kreuz Jesu und hat keinen Frieden mit Gott. Wer aber das Kreuz Jesu liebt und wer in ihm Frieden gefunden hat, der fängt an, auch die Trübsal in seinem Leben zu lieben. Es sind brutal, es ist wirklich brutal hart auf den Punkt, spitz auf den Punkt formuliert. Und als ich das gelesen habe, sind mir ein paar Tränen in die Augen geschossen. Aber es ist genau das, was Paulus hier sagt. Das Kreuz Jesu, dass er uns versöhnt, dass er alle Schuld auf sich nimmt, dass der Zorn Gottes gestillt ist, dass wir versöhnt sind mit Gott, bedeutet gerade nicht, dass uns immer alles glatt läuft, dass wir von Gipfel zu Gipfel marschieren, dass wir von Sieg zu Sieg marschieren auf dieser Erde. Es bedeutet, dass er den Sieg in Ewigkeit errungen hat. Und wenn wir heute darauf aus sind, möglichst immer alles gut und glatt zu haben. Wenn wir auch die Not und die Bedrängnis, die Gott uns manchmal zumutet, wenn wir das hassen und das nicht annehmen wollen, wenn wir es nicht lernen, auch diese Momente zu lieben, dann haben wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, noch nicht hundertprozentig richtig verstanden. Und das ist hart. Frieden mit Gott zu schließen, bedeutet auch, demütig zu werden und zu sagen, ich trage und nehme an, was du mir gibst. Frieden mit Gott zu schließen, bedeutet aber nicht, leblos in der Ecke zu liegen und alles nur zu ertragen. Das muss ich aber schon auch sagen. Also es ist nicht einfach nur tot irgendwo zu liegen und sagen, na, dann passiert halt was will, ist mir egal. Sondern mit Bewusstsein und mit Glauben und mit Vertrauen standhaft zu sein im Glauben, an Jesus festzuhalten, Glauben zu stärken und zu tragen, was Jesus gibt. Ich würde euch gern zwei Gedanken mitgeben. Jetzt für heute und vielleicht auch nachher ins Abendmahl. Was bedeutet, Frieden mit Gott zu haben? Frieden mit Gott ist geschenkt durch Jesus. Das ist das Erste. Es ist geschenkt und das ist großer Grund zur Freude. Und wenn nachher im Abendmahl der ein oder andere von uns einen Jubelschrei ausruft, dann freuen wir uns alle gemeinsam mit. Es ist ein riesiger Grund zur Freude, eine große Erleichterung, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, um den Zorn Gottes zu tragen, damit ich gerecht und im Frieden vor Gott stehen darf. Und der zweite Gedanke ist Frieden, dieser Frieden mit Gott, der darf und muss im Leben erprobt werden. In der Beziehung, im Miteinander ringen, im Miteinander reden, auch manchmal miteinander weinen mit Gott. Und da möchte ich euch dazu Mut machen, das im Glauben anzunehmen. Ob das jetzt konkret ist oder nicht, spielt keine Rolle. Im Glauben anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, stärke meinen Glauben, dass ich auch die Trübsal in meinem Leben lernen kann zu lieben und anzunehmen. Auf dass mein Glauben und mein Vertrauen und meine Hoffnung in dich größer wird. Amen.